Das mit dem Glauben ist nicht so einfach. Man hat es schon von Anfang an gehört, dass diejenigen, die unmittelbar das erlebt haben, es gar nicht erst fassen konnten, dass sie sagten, was ist das? Die Frauen, die das erlebt haben, waren eher erschrocken als begeistert. Und sie hatten die richtige Einschätzung, dass sie sagten, wir sagen niemand was davon. Wenn wir das erzählen, halten die uns für komplett verrückt. Und Jesus musste noch dreimal, schon an diesem ersten Ostertag, sozusagen massiv in Erscheinung treten, damit so allmählich sich diese Vorstellung breit machen konnte, es ist doch was anderes passiert, es ist doch nicht das Ende der Geschichte, sondern es gibt einen neuen Anfang, er ist auferstanden. Dieses Problem haben Christen immer wieder gehabt. Paulus, der ja mit Griechen und Kleinasiaten und allen möglichen, also heutige Türkei und ähnlichen Leuten zu tun hatte, hat natürlich davon erzählt, aber er hat oft entweder erlebt, dass die Leute das vermixt haben, die haben gedacht, ah, das ist irgendwie, Jesus ist so ein Halbgott, dann ist ja auch kein Wunder, dass der zwischen Tod und Leben hin und her laufen kann, oder sie haben gedacht, die Religion als solche klingt gut, gute soziale Grundsätze und die ist für auf der Seite von uns kleinen Leuten und da ist auch Gerechtigkeit und sonst was, aber dies mit Tod und Leben, also. Aber Paulus hat irgendwann erkannt, das kann man nicht weglassen. Man muss das von Anfang an den Leuten wirklich klar machen, weil darauf fußt alles. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, können wir alles andere weglassen. Dann brauchen wir nicht zu kommen. Und darum gibt es im Korintherbrief eine Stelle, die genau darauf nochmal Bezug nimmt. Genau auf diese Geschichte, die ihr eben gehört habt, dass die Leute dieses Grab gefunden haben, Jesus erlebt haben, gesehen haben und irgendwie das nicht fassen konnten, wie das alles zusammenhängt. Also die Zeugen der Auferstehung zählt ihr hier auf. Ich mache euch, Brüder und Schwestern, noch einmal feierlich das Evangelium bekannt, das ich euch verkündigt habe und das ihr auch übernommen habt, in dem es steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet. Und in welchem Wortlaut ich es verkündigt habe, er wird ja sonst umsonst zum Glauben gekommen. Denn ich habe es euch in erster Linie weitergegeben, was ich auch übernommen habe. Hier hören wir, das ist interessant für alle Leute, die so ein bisschen geschichtlich interessiert sind. Wie ist denn die Geschichte von Jesus überhaupt ins Laufen gekommen? Über Ohren und Augenzeugen. Und man hat sich das weitergegeben und es gab sozusagen Formeln, es gab wie feste Sätze, dass man wenigstens das Allerwichtigste, den Kern der Lehre wusste. Und das ist so, das, was Paulus auch übernommen hat. Er ist auch in die Lehre gegangen. Er war auch erstmal einer, der nicht viel wusste. Ich habe gehört, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften und dass er begraben wurde. Und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tag gemäß den Schriften. Und dass er dann Petrus, oder der hier steht Kephas, erschienen ist, dann den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern und Schwestern auf einmal erschienen, von denen die meisten sogar bis jetzt noch am Leben sind. Dann erschien er noch Jakobus, dann den Aposteln, zu allerletzt mir, gleichsam wie eine Fehlgeburt, ist er auch noch erschienen, obwohl ich der geringste der Apostel bin. Das, was ich mit den Kindern hier eben noch mal rekapituliert habe, was wir immer jedes Ostern erzählen, das ist das, was Paulus auch gesagt hat. Das ist die Formel, die man wissen muss. Könnt ihr euren Glauben auf drei Sätze bringen? Wenn man keine Bibel, kein Internet, nichts hat, wo man sich schlau machen kann, dann zu sagen, auf was fuße ich denn? Was ist der Kern? Was hält wirklich meinen Glauben zusammen? Und das ist genau das. Er ist gestorben für uns, begraben, das alles ist in den Schriften vorher angezeugt worden, er ist auferstanden und das ist bezeugt worden von verschiedenen Personen bis zu 500 Personen. Und sein Tod, das bezeugen wir auch, war real, war wirklich, das war kein Scheintod und auch keine Dauerohnmacht. Und der Tod Jesu hat eine Bedeutung bis in unser heutiges Leben. Das war nicht nur eine sinnlose Tragik einer fehlgeschlagenen Idee. Und er geschah um unseren Willen, um uns mit Gott zu versöhnen, weil wir unser Leben mit Gott vermasselt haben. Und er wurde auferweckt von der überwältigenden Gnade und Treue Gottes zu diesem Sohn um unseretwillen, um uns das Leben zu geben in Ewigkeit. Und dann gibt es hier nach diesem Dreiersatz, den der Paulus da am Anfang am Kopf sagt, das ist das Evangelium, das müsst ihr alle wissen, das ist das Wichtigste, kommen diese Erläuterungen. Erst ist er dem erschienen, dann ist er dem erschienen. Und der Kephas, der Petrus, ist natürlich für die Leute in der Kirche eine Autoritätsperson gewesen. Das war zwar noch kein offizieller Papst, aber den kannte jeder. Und wenn der sagt, Jesus ist mir erschienen, wohlgemerkt, da steht nicht, ich habe ihn gesehen oder von ferne irgendwo geahnt. Er ist ihm erschienen, er hat ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht erlebt, der auferstandene Jesus. Dann ist das ein ganz starker Hinweis darauf, nehmt das ernst, übergeht das nicht, diskutiert das nicht raus, denn das war die Tendenz in Korinth. Dann ist er noch etlichen anderen begegnet. Fällt euch auf, die Frauenbegegnungen, die vor denen der Männer waren, sind hier geflissentlich ausgelassen worden. Da haben wir eine gewisse Tendenz. Und dann entsteht allmählich diese Gemeinde in Jerusalem. Schon in den Tagen vor Himmelfahrt bildet sich da eine Gruppe und die sieht ihn auch als Gemeinschaft. Es gibt keinen Zweifel, Jesus, der Herr, lebt. Er wurde auferweckt, damals am Ostermorgen. Aber das hat nicht nur historische Bedeutung, sondern Gottes Handeln von damals bleibt bis heute wirksam und gültig und reicht in unsere Zeit und reicht auch in unsere Zukunft hinein. Diese Auferstehung sagt, Gott kann den Tod besiegen, er kann die Toten erwecken. Das hat er an Jesus getan und er wird es auch an uns tun, wenn wir ihm glauben, wenn wir uns darauf verlassen mögen. Die vielen Zeugen der Auferstehung, die uns hier aufgezählt werden, zeigen aber schon, auch der Paulus hatte keinen leichten Stand. Es gab da diverse Leute, die sagten, naja, wie gesagt, ist nicht so wichtig. Paulus ringt mit den Korinthern, darum ist er fast in so einem Verteidigungsmodus. Und er sagt ganz klar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles nichts. Darum ist es wichtig, sich klarzumachen und das für sich selbst zu wiederholen. Der Herr ist lebendig. Damals hat er die Herrschaft des Todes zerbrochen. Der Herr ist lebendig. Aber kann ich es auch hier in meiner Zeit sagen? Der Herr ist lebendig mitten in unserer Welt. Ist meine Hoffnung an ihn lebendig? Glaube ich ihm, dass er die Macht hat, die Dinge zu ändern, zu beeinflussen? Dass er wieder aufstehen lässt, den Frieden, die Gerechtigkeit? Dass er uns auf ewig vereinen wird mit dem Vater? Wir feiern Ostern nicht als einen Gedenktag, Leute, sondern wir feiern ihn als ein Fest des Jubels und der Freude und des Sieges. Eigentlich, hier sagt ihr auf den Tischen, diese Fahnen, das ist das eigentliche Osterzeichen. Das mit den Eiern und so ist nett, aber die Fahne ist das Siegeszeichen. Das ist das Zeichen für Ostern. Wenn ihr alte Osterbilder seht, dann seht ihr, diese Wachen stehen da irgendwie etwas verdutzt oder halb tot um dieses Grab herum. Die Steine sind alle wild durcheinander geschmissen und irgendwo am Horizont geht schon einer, nämlich Jesus, mit der Flagge auf dem Rücken und sagt, die Auferstehung, das Leben kommt zu euch. Der Sieg des Lebens ist erstritten. Ich bin der Sieger. Wer die Fahne hat, ist der Sieger. Das ist das Banner. Unter dem versammeln wir uns. Und darum, wir feiern hier kein Erinnerungsfest in erster Linie, sondern dass es heute sich ereignen kann, dass es wahr ist, ein Fest und ein Fest des Neubeginns. Denn der Herr ist lebendig und, wir hatten am Anfang noch das Missverständnis, Onno, ich hatte an einer Stelle geschrieben, er macht lebendig. Und das stimmt. Dadurch, dass er lebendig ist, macht er uns lebendig. Wer ihm vertraut, wer mit ihm redet, wer von einem lebendigen Jesus ausgeht, der trägt die göttliche Lebendigkeit in sich. In dem kann sie sich entwickeln. Und das ist ein Riesengeschenk. Freude, Gewissheit, Trost, Bestimmung für sein Leben zu haben, ein Leben in Fülle, aufgehen zu können in diesem Leben, bis Gott uns in die Ewigkeit holt. Das ist die Frage. Ist Jesus lebendig in dir, in uns? So wie Paulus es erfuhr, man muss nicht ein Zeitzeuge der historischen Auferstehung sein, es kann sich auch im jetzigen Leben hier ereignen. Und ist unser Glaube lebendig? Das ist mehr so eine Frage für die, die sagen, ja natürlich, 1900 sowieso habe ich mich bekehrt. Aber ist er jetzt lebendig? Ist er belastbar? Ist er in Kernen klar da und in Kleinigkeiten veränderbar? Kann ich dazulernen? Kann ich weitere Erfahrungen machen? Kann ich mein Herz weiten? Kann ich sagen, weil ich so einen festen Stand in Jesus Christus habe, kann ich mich auf dies oder jenes einlassen? Ist unser Glaube in Jesus Christus lebendig? Kann mich der Herr lebendig lassen, lebendig halten? Wir können das jederzeit wieder erneuern. Es kann ein Neubeginn von allem Anfang sein. Es kann ein Neubeginn mitten in der Fahrt sein. Dass man sagt, ich will, dass dieser lebendige Christus in mir lebt. Dass Auferstehung nicht nur etwas ist, was früher irgendwann mal war oder der mal einst irgendwann sein wird. Ich will, dass jetzt in mir die Hoffnung aufsteht. Ich will, dass jetzt das gerechte Leben in mir aufsteht. Ich will meine Seele frei von Sünde und Schuld haben. Ich will das für mich in Anspruch nehmen. Ich will die Erfahrung machen, von ihm ins Leben gerufen zu werden. Amen.